Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, was uns Adventisten eigentlich im Blute liegt. Das Thema Wiederkunft. Vor allem das Warten auf diesen Moment. Uns war der Gedanke von Anfang an so wichtig, dass wir das in unserem Namen verankert haben. Siebenten Tags Adventisten. Das Warten ist einer der größten Teile unserer Identität. Weil wir sagen, dieses Ereignis ist das, worauf wir hoffen, dass unserem Leben einen Sinn gibt. Ein Ereignis, auf das auch alle anderen Christen warten und auf das wir uns hoffentlich freuen. Und Jesus hat es einst versprochen. Er hat gesagt, siehe, ich komme bald. Dieses Wort bald heißt gleichzeitig auch schnell. Und er sagt, und dann werde ich etwas Neues schaffen. Wir warten und warten. Seit letztlich über 2000 Jahren wartet die Christenheit auf dieses Versprechen oder auf die Erfüllung dieses Versprechens. Und ich bin mir sicher und habe auch schon einige Gespräche darüber geführt, dass viele Menschen auch müde werden bei all diesem Warten. Vielleicht scheint es uns manchmal so selbstverständlich, diesen Moment herbeizusehnen, aber vielleicht fühlt es sich innerlich nicht immer so präsent an. Und ich habe eine kleine Geschichte, die vielleicht eine Antwort geben kann auf das Warum, warum wir manchmal träge und müde werden. Und zwar saß Satan mit seinen Engeln am Tisch und sie suchten nach einer Strategie, um den christlichen Glauben nach Jesu Tod an seiner Verbreitung zu hindern. Ein Engel meldete sich vorsichtig und sagte, naja, wir könnten den Menschen ja einfach erzählen, dass Gott die Erde nicht geschaffen hat, also dass er nicht der Schöpfer aller Dinge ist. Dann sagte Satan, ja, es gibt einfach zu vieles, was in der Natur auf Gott hinweist. Das würde uns wahrscheinlich nicht so viel bringen und die Menschen würden trotzdem die Bibel lesen. Daraufhin schlussfolgerte ein zweiter Engel und sagte, naja, wir sagen ihnen einfach, dass die Gebote nicht mehr gültig sind und die Bibel nicht wirklich Gottes Wort ist. Aber auch daraufhin sagte Satan, ja, das ist zwar ein guter Gedanke, aber es gibt immer noch genug treue Christen, die aus der Liebe zu Gott heraus sich an die Gebote halten und denen wichtig ist, davon zu sprechen und das Evangelium zu verkünden. Und dann rief ein Dritter voller Begeisterung und sagte, ich hab es. Wir erzählen den Menschen einfach, Jesus kommt erst in vielen, vielen tausend Jahren wieder. Ihr werdet die Wiederkunft ganz bestimmt nicht mehr erleben. Satan sagte, sehr gut, das ist eine gute Strategie. Dadurch halten wir sie davon ab, das Wort für gegenwärtig wichtig und ernst zu nehmen oder zu halten. Das ist vielleicht nur eine kleine ausgedachte Geschichte zu dem Thema. Aber Ellen White bestätigte diese Geschichte einst mit folgenden Worten. Ich sah, dass Satan seinen Engeln gebot, ihre Fallstricke besonders für diejenigen zu legen, welche auf die Wiederkunft Christi warten und alle Gebote Gottes halten. Satan sagte seinen Engeln, dass die Kirchen eingeschlafen seien. Er wolle aber seine Macht und seine lügenhaften Wunder noch mehr ausdehnen und sie festhalten. Also der Gedanke ist nicht so weit hergeholt, dass es eine Strategie ist, uns gerade von der Wiederkunft und von dieser Hoffnung abzubringen. Und das gelingt gut mit dem Gedanken, Jesus kommt noch lange nicht wieder. Jetzt ist die Frage, wen Satan nicht schon mal mit diesem Gedanken in die Enge getrieben hat. Ich habe schon ein paar Mal versucht, ihn mit überzeugten Kopfschütteln wieder aus meinen Gedanken zu vertreiben. Wenn man sich erst mal eingerichtet hat und wohlfühlt, dann ist der Gedanke und die Hoffnung vielleicht gar nicht so präsent und selbstverständlich, wie wir das nach außen hin gern bekunden. Immer wieder tauchen Fragen in unserem Leben auf. Werde ich die Wiederkunft überhaupt noch erleben? Wird Jesus sein Versprechen halten? Wenn ja, wie bald ist bald? Oder die Lieblingsfrage meiner Mitschüler früher, warum glaubst du denn nach 2000 Jahren überhaupt noch an diese Geschichte? Es wäre doch längst passiert, wenn es stimmen würde. Diese unterschwelligen Zweifel lassen die Wiederkunft manchmal in weite Ferne rücken. Und gleichzeitig hantieren wir aber auch mit Fragen, die die Wiederkunft Jesu in unmittelbare Nähe rücken. So etwas wie, was würde ich tun, wenn Jesus morgen wiederkommt? Wäre ich vorbereitet? Hätte ich morgen noch Platz in meinem Terminkalender dafür? Oder würde mir das überhaupt gerade in den Kram passen? Vielleicht haben wir uns manchmal so sehr an das Leben hier auf der Erde gewöhnt, dass es uns gar nicht so viel ausmacht, noch ein bisschen zu warten. Wenn wir ehrlich sind, dann freuen wir uns vielleicht auf noch ein bisschen mehr Zeit in unserem selbstgebauten Haus oder mit dem Partner noch ein paar Urlaube machen zu können. Die To-Do-Liste ist sicher noch lang von dem, was wir alles sehen wollen. Der ein oder andere möchte bestimmt seine Enkelkinder noch ein bisschen aufwachsen sehen. Und vielleicht haben wir noch ein paar Wünsche, Träume und Ziele, die wir gerne verwirklichen wollen. Da muss das Leben hier ja gar nicht so schnell zu Ende sein. So schlimm ist es vielleicht nun auch wieder nicht. Manfred Siebald hat diese Gedanken in einem kurzen Gedicht oder in ein paar Zeilen zusammengefasst. Er schreibt: Es musste manches lange Jahr verfließen, bis alles hing und stand und lag. Es ist nicht viel, doch wollen wir es genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder und denken still, doch jetzt noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden? Kann uns nur noch die Erde freuen? Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken still, doch jetzt noch nicht. Mag sein, wir sahen nur die vielen Gaben und sahen darin den Geber nicht, durch den wir doch erst alle Freude haben und der uns noch viel mehr verspricht. Wir wollen mehr das Sehen üben und auch das Danken, nicht zuletzt. Dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen. Herr, komm doch wieder, Herr, komm jetzt. Ich finde diese Zeilen wunderschön, weil es den Zwiespalt zwischen der Welt, in der wir leben, und der Welt, auf die wir uns freuen, so deutlich macht. Und diesen letzten Wunsch, dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen, Herr, komm wieder, Herr, komm jetzt. Den möchte ich heute mit euch teilen, dass wir uns einfach diese Freude, die damit verbunden ist, und diese Hoffnung wieder vor Augen führen und spüren, ja, es lohnt sich, auf die Wiederkunft zu warten und sie ganz nah an uns heranzulassen. Denn ich bin überzeugt davon, der Blick auf dieses Ereignis und unsere gelebte Naherwartung, also auch die Freude, die damit verbunden ist, entscheidet ganz explizit darüber, wie wir unser Leben hier auf der Erde gestalten und mit welchen Gefühlen wir vielleicht auch unser Leben gestalten. Und aus diesem Grund möchte ich einen Text mit euch aufschlagen, der meine Gedanken an der Stelle mit dieser Freude und Zuversicht füllt. Und das ist Johannes 14, die ersten vier Verse. Wer die schon mal aufschlagen möchte, ich werde mich da einfach ein bisschen durchhangeln. Johannes 14, die ersten vier Verse. Und dort spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Für mich beinhaltet dieser Text drei wesentliche Gedanken und die teile ich einfach heute mit euch. Der erste Gedanke ist das Warten auf die Wiederkunft. Also Jesus ist gegangen, um ein neues Zuhause für mich vorzubereiten. Jesus spricht diese Verse zu seinen Jüngern in einer Zeit der Erschütterung und vielleicht auch des Umbruches. Er hat oft genug auch auf seinen Tod hingewiesen, auf das, was kommen soll und kommen wird. Aber ähnlich wie in der Kindergeschichte ist das alles noch ein bisschen im Dunkeln. So ganz haben die Jünger noch nicht verstanden, worum es geht. Ob ihnen bewusst ist, dass Verrat, Verleugnung und Verlust noch vor ihnen liegt. Aber Jesus sagt, gerade in dieser Zeit der Unsicherheit und der Verwirrung, gerade da, wo wir noch nicht alles erkennen und noch nicht alles so greifen können, seine Aussage, glaubt an Gott. Der Glaube an Gott ist ein Ausweg aus dieser Unsicherheit. Und ihr wisst, das griechische Wort für Glaube bedeutet gleichzeitig auch Vertrauen. Es bedeutet niemals Wissen. Es bedeutet immer, ich vertraue auf Gottes Zusagen. Und in dieser Zusage dürfen die Jünger und dürfen auch wir heute Halt finden. Deswegen ruft Jesus hier auf, im Glauben an Gott zur Ruhe zu kommen, Geborgenheit zu finden in Zeiten der Aufruhr. Vielleicht haben sich bis heute die Gründe noch um ein Vielfaches erhöht, den Glauben einfach über Bord zu werfen, aufzugeben. Überall dort, wo wir für das Gute kämpfen und scheinbar doch nicht gewinnen, bleiben Enttäuschung oder Frust zurück. Aber es heißt zu Recht, der Glaube beginnt erst da, wo aller Grund vorhanden zu sein scheint, ihn aufzugeben. Und Jesus sagt ganz schlicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Haltet euch fest an diesem Glauben und an dem Vertrauen zu mir, dass ich weiß, was ich tue. C.S. Lewis hat einmal gesagt, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehen kann, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Vielleicht meint Jesus genau das, wenn er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich, auch wenn ihr mich nicht mehr sehen könnt. Aber durch mich könnt ihr alles andere sehen. Durch mich bekommt alles andere eine Bedeutung in eurem Leben. Und so wie die Sonne die Welt ein wenig heller macht und wir durch dieses Licht sehen können, was wir tun und uns draußen bewegen können, so können wir auch in der Zeit von Jesu Abwesenheit ein Stück Licht in diese Welt bringen. Und Jesus sagt weiter, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Es gibt einen Ort, an dem für jeden von uns gerade ein neues Zuhause geschaffen wird. Ein Ort, an dem Jesus für dich und mich alles vorbereitet. In dem Haus meines Vaters, also in dem Reich des Königs, gibt es viele Wohnungen und eine davon ist für dich. Der zweite Punkt, der in diesem Text versteckt ist, ist der Moment der Wiederkunft. Jesus kommt, um mich zu sich zu holen. Von Anfang an hat Gott sich Beziehung gewünscht zu uns Menschen. Aus diesem Grund hat er uns als sein Ebenbild geschaffen. Und müsste man die Bibel mit einem Wort zusammenfassen, dann bin ich immer noch der Meinung, dass es das Wort Beziehung wäre. Vielleicht auch Liebe, wenn euch das besser gefällt. Aus selbstloser Liebe heraus hat Gott sich diese Beziehung gewünscht. Aber das, was er sich vorstellt an Beziehungen, an Werten, an Miteinander, das wird auf dieser Erde niemals so sein, wie er sich das ursprünglich gedacht hat. Deswegen verspricht er uns, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist der eigentliche Inhalt seines Versprechens, das eigentliche Ziel, Beziehung, Begegnung, Gemeinschaft und das für immer, ewig. An anderer Stelle wird uns beschrieben, wie der Moment vielleicht aussehen könnte oder aussehen wird. In Matthäus 24, ab Vers 27 steht, denn ebenso wie der Blitz ausfährt vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Und dann wird das Zeichen des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Ergänzt mit Offenbarung 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Und ich glaube, es ist unmöglich, diesen Moment zu verpassen. Und wenn es eines Tages soweit sein wird, dann ist uns wahrscheinlich auch egal, ob uns das gerade in den Terminkalender passt oder was wir uns an persönlichen Zielen und Wünschen noch alles gesetzt haben. Er wird in Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels erscheinen und es werden sicherlich alle mitbekommen. Aber was der Vers deutlich macht aus dem Johannesevangelium, ist der Grund, den Jesus hier für seine Wiederkunft nennt. Er sagt, ich komme wieder, damit ihr seid, wo ich bin. Er kommt ganz persönlich für dich und für mich zurück. Er kommt nicht in erster Linie zum Gericht oder um zu verurteilen, um zu richten, nicht um die Welt zu vernichten oder um Angst und Schrecken zu verbreiten. Das sind die Texte oder Assoziationen, die uns vielleicht manchmal in den Sinn kommen. Vielleicht auch das, was anderen Menschen Angst macht, wenn wir mit ihnen sprechen. Aber hier geht es darum, dass Jesus für die Gemeinschaft und für Beziehung wiederkommt. Und deswegen geht es nicht darum, wie lange das noch dauert oder ob ich das erleben werde, sondern es geht darum, dass Jesus mich und dich in seiner Nähe haben möchte, dass er sagt, die Ewigkeit ist für Beziehung und für Gemeinschaft reserviert. Nach dieser ewigen Gemeinschaft sehnt er sich und sehnen wir uns. Und der dritte Punkt ist das, was nach der Wiederkunft passiert. Und die Aussage, dass Jesus an diesem Ort mit uns gemeinsam leben möchte. Diese Gemeinschaft gelingt nicht auf dieser Erde. So sehr wir es probieren und so froh wir auch sind über jede Beziehung, die funktioniert und die Stabilität hat. Aber Gott wünscht sich so viel mehr. Und die Stätte, die Jesus für uns bereitet, existiert nicht auf dieser Welt. Er bereitet uns einen Ort, der genauso vollkommen sein wird, wie es das Paradies einst war. Ein Ort, der all das widerspiegelt und ausdrückt, was ihm wichtig ist, was sein Wesen ist, was seine Vorstellung von Beziehung entspricht. Und Jesus, ja, setzt ein bisschen voraus, dass wir den Weg dahin kennen. Denn er sagt, wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Einige Verse vorher sagt Petrus, Herr, wohin gehst du? Und er sagt, wohin ich gehe, kannst du mir jetzt noch nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Ich bin mir nicht sicher, wie viel die Jünger von diesem Weg schon verstanden haben. Vielleicht lag auch von diesem Weg noch einiges für sie im Unklaren oder im Schatten. War noch verdeckt von anderen Gedanken. Aber Jesus hat uns eigentlich diesen Weg offenbart, ganz einfach, indem er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wo ich hingehe, dahin könnt ihr mir jetzt noch nicht folgen. Ich muss das erst vorbereiten, ich muss das erst zu Ende bringen. Ich möchte, dass so viele wie möglich von mir hören, bevor ich das vollende, was ich begonnen habe. Aber er sagt, ich bin der Weg. Und wer diesem Weg folgt, wer mir nachfolgt, der wird diesen Ort kennenlernen. Und Jesus lässt seine Jünger in dem Moment zurück, damit sie allen von dieser Möglichkeit erzählen können. Man sagt ja so schön, der Weg ist das Ziel. Wer Jesus als den Weg anerkennt, der hat nur ein Ziel, das er erreichen kann. Und Jesus lässt seine Jünger zurück, damit sie noch mehr und einfach den Menschen erzählen können oder damit noch mehr Menschen die Chance bekommen, sich für Jesus zu entscheiden. Und letztlich sind auch wir dazu aufgerufen, das Leben eines Jüngers zu führen. Auch wenn es manchmal vielleicht Arbeit bedeutet oder der ein oder andere Kampf auf uns wartet und wir das Leiden auf dieser Welt nicht so ganz einordnen können. Aber unser Leben hier auf Erden, und davon bin ich überzeugt, bekommt einen Sinn, wenn wir in der Hoffnung auf diesen neuen Ort leben. In Jesaja 65 steht, Wolf und Lamm werden zusammen weiden. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange. Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg. Oder in Offenbarung 21. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist die Hoffnung und die Freude, die Gott uns mit diesen Texten in unser Herz gepflanzt hat. Das ist sein Versprechen an uns. Und ich freue mich jeden Tag auf die Wiederkunft, weil ich daran glaube, dass dieser Ort existiert. Weil ich mich auf diesen Ort freue, an dem es eben keine Schmerzen mehr geben wird, kein Leid, keine Trauer, keine Tränen, keine harte Arbeit, keine Mühsal. Für mich bekommt die Wiederkunft dort eine Bedeutung, wenn ich bereit bin, für diesen Ort zu kämpfen. Jesus hat an anderer Stelle oft genug betont, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch, aber es ist eben noch nicht vollendet. Und Jesu Wiederkunft bedeutet, das zu vollenden, was wir jetzt so oft nur in Ansätzen sehen, was an vielen Stellen noch verschwommen ist, wo wir uns mehr Klarheit wünschen. Aber der Moment der Wiederkunft bedeutet, dass diese Klarheit geschaffen wird. Dass wir all das, was Gott sich vorstellt, all sein Wesen, seine Größe, seine Herrlichkeit offenbart bekommen. Und wer an so einen Ort glaubt, der weiß, es ist ganz egal, wie bald bald ist. Es ist nur wichtig, dass es ein bald gibt. Und auch wenn dieses Wort schnell bedeutet, wissen wir, dass Gottes Zeitplan nicht unser Zeitgefühl ist. Wir brauchen die Geduld und die Hoffnung, einfach zu warten. Aber der Glaube und das Vertrauen darauf, dass dieser Moment nahe bevorsteht, dass wir vielleicht nicht mehr so lange warten müssen, der beeinflusst unser Leben positiv. Der gibt uns eine Kraft und Stärke, die wir auf dieser Welt nicht finden und von der wir wissen, dass Gott sie uns gibt, damit wir seine Zeugen sein können. Und vielleicht kann so manches Tun und Arbeiten von diesen Gedanken beflügelt werden. Samuel Harfst, ein Sänger, der formuliert das in seinem Lied »Das Privileg zu sein« und sagt, »Lebe die Zeit mit Perspektive Ewigkeit«. Und ich finde das total schön als Erinnerung, sich bewusst zu machen, die Zeit, die ich hier habe, die Zeit, die ich warte, die kann ich füllen. Ich kann diese Zeit leben mit Perspektive Ewigkeit. Und ich möchte, dass die Freude und die Hoffnung, die ich mit der Ewigkeit verbinde, dass das abfärbt auf die Menschen, die mir begegnen. Auf denjenigen, der rechts oder links von mir sitzt. Auf die Menschen, die ich treffe. Auf das, was ich tue oder wo ich arbeite oder was ich arbeite. Dass ich einfach die Zeit, die ich habe, mit Perspektive Ewigkeit gestalte. Und ich wünsche mir, dass wir auch als Gemeinde diese Freude untereinander spüren, aber dass wir auch bereit sind, für diese Ewigkeit zu kämpfen und zu tun, was wir tun können auf dieser Erde. Dass wir uns nicht von dieser leisen, kleinen, hartnäckigen Stimme in unserem Hinterkopf beeinflussen lassen, sondern dass wir Satan mit all seinen Strategien und versuchen einfach ganz weit wegschieben und wissen, Jesus ist so viel größer und mächtiger. Und wenn er uns das Versprechen gegeben hat, dann wird es in Erfüllung gehen. Wachet also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommen wird. Denn der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wir können uns niemals sicher sein, dass es noch lange dauern wird oder wie bald bald ist. Aber bis dieser Tag gekommen ist, haben wir auf dieser Erde noch ganz viel Zeit, Menschen von Jesus zu erzählen und damit Menschenleben zu retten. Andere Menschen eben aktiv mit unserer Hoffnung anzustecken und ihnen vorzuleben, was es bedeutet, mit Perspektive Ewigkeit zu leben. Amen.